What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Es ist Oktober, es ist Zeit für Horrorfilme und wie jede Podcast-Seite ist es auch Zeit, dass wir auch eine Top 5 machen. Wir, das bin ich, der Kühne, dann Carlo und Jacko. Hallo ihr beiden.
Hi.
Ja, hallo.
Wir haben uns überlegt, wir wollen auch eine Top-Liste abgeben zum Thema Horrorfilm. Und dann hatten wir drüber nachgedacht und dachten uns, so eine normale Top 5 der Lieblingshorrorfilme wäre doch zu langweilig. Und wir haben uns vorgenommen, heute euch eine Top 5 zu präsentieren von Horrorfilmen, die es verdient haben, komplett neu entdeckt zu werden. Carlo, wie bist du an deine Liste rangegangen?
Also, ich habe wirklich nach Filmen geguckt, da habe ich mein Letterbox-Profil mal zur Hilfe hergenommen und habe eben mal geguckt, was für Horrorfilme denn mir wirklich noch nie in irgendeiner Top-Liste unter die Augen gekommen sind und auch Filme, über die eigentlich kein Mensch groß spricht und die völlig in der Versenkung verschwunden sind. Und da habe ich natürlich schon ein paar entdeckt, die ich sehr gut fand in der Vergangenheit. Und da habe ich mir jetzt einfach mal 5 Stück rausgepickt und hoffe, dass ich ja die dann dadurch mal wieder unters Volk bringen kann.
Jacko, wie war deine Herangehensweise?
Relativ spontan, da ich fast vergessen hatte, dass wir das heute machen wollten. Deswegen dachte ich mir, ups, ich habe mir noch gar nichts rausgesucht, aber ich denke ja immer, ja, du hast so viel gesehen, das ist ja gar kein Problem. Habe dann aber festgestellt, so einfach ist es dann doch nicht, da wir jetzt nicht die üblichen Verdächtigen machen wollten. Das ist ja bewusst keine Liste unserer 5 liebsten Horrorfilme oder höchst bewertetsten Horrorfilme, sondern eher so Sachen, wie schon gesagt, die vielleicht so ein bisschen entweder unterm Radar schwirren, ein bisschen vergessen sind oder die wir vielleicht auch ein bisschen underrated halten, wo wir sagen, ey, die finde ich aber viel geiler als so der Durchschnitt. Deswegen musste ich auch ein bisschen jetzt wühlen und das aussortieren. Ich habe jetzt hier mich, also 8 Filme stehen mir hier jetzt zur Auswahl. Ich werde relativ spontan entscheiden, für welche 5 ich mich dann jetzt doch, welche ich jetzt hier vorbringen werde. Aber ich bin mit dieser 8 Filme Vorauswahl eigentlich relativ zufrieden. Hätte ich jetzt länger überlegt, wäre es wahrscheinlich noch mehr gewesen, aber dann wäre das Aussortieren noch schwieriger. Von daher belassen wir es so.
Also mich hat die Liste heute tatsächlich mürbe gemacht, weil mir komplett der Ansatzpunkt fehlte, wie ich da dran gehen möchte. Und habe mich jetzt im Endeffekt dazu entschieden, bei 4 Filmen bin ich mir vollkommen sicher, welche ich da drauf haben will. Bei einem werde ich es noch ein bisschen offen halten, weil ich da, ähnlich wie du, Jacko, noch mehrere in der Pipeline habe. Aber es sind alles Filme, die mich irgendwie begeistert haben, die auf gar keinen Fall die Höchstwertung verdienen, aber die einfach immer wieder bei mir im Player landen, immer wieder gut funktionieren oder mich komischerweise überrascht haben. Und ich hatte erst Sorge, ob sich da irgendwelche Überschneidungen zustande kommen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Herangehensweisen allesamt so unterschiedlich waren, dass wir da gar nicht so das große Problem haben werden. Hoffe ich zumindest mal.
Ja, ja, vermutlich, sehen, ja.
Jetzt ist nur die Frage, machen wir das in einem Ranking oder beten wir einfach nacheinander unsere, also jeder immer einen Film, aber macht ihr das nach Ranking? Also Platz 5 wäre dann Platz 5 und Platz 1 wäre dann so der, ja, der unterbewerteste oder wie wollen wir es angehen?
Boah, das würde ich jetzt nicht machen, ehrlich gesagt, weil ich hier auch viele Filme hätte, die punktgleich wären, dann müsste ich jetzt im Kopf nochmal überlegen, welcher wäre denn dann, also von daher würde ich jetzt nicht vorschlagen, oder?
Ja, also
einfach ohne Rangliste einfach 5 Titel und raus.
Genau, jeder macht, fängt mit seinem ersten Titel an, dann machen wir die erste Runde durch, dann die zweite, dann die dritte und das ohne Ranking.
Ja, ja, finde ich gut.
Ich würde das für mich einfach nur chronologisch machen nach Erscheinungszeit, damit ich ein bisschen Ordnung drin habe, aber wie gesagt, völlig frei von Wertung oder so. Mhm.
Und im besten Fall haben wir für die Zuhörer 15 Geheimtipps, die man sich im Oktober vielleicht nochmal anschauen sollte. Und wenn diese Folge im November rauskommen sollte, die man sich dann einfach im November anschaut, das ist auch gar kein Problem.
Genau, geht ja.
Ja. Carlo, mit welchem Film möchtest du starten?
Ich starte mit dem Shivers von David Cronenberg.
Sehr schön.
Aus den 70er Jahren.
Ja, gut.
Ja, warum? Weil er ist ein Film, der seltenst irgendwo auftaucht in Listen, habe ich festgestellt, obwohl er ja eigentlich einen gewissen Kultstatus innehat. Ich mag den aber sehr, weil das ist so auch der Inbegriff schon mit dem, es ist ja das, der erste Spielfilm von Cronenberg, vom Body Horror, und er ist herrlich Terror, finde ich. Diese, also ich mal kurz die Handlung angerissen. Es geht um einen Wissenschaftler, der da eigentlich einen Parasiten entwickeln will, züchten will, der Heilung verspricht für den Menschen, aber es geht alles nach hinten los, und der Parasit, wenn er denn seinen Wirt infiziert, wird der Sex besessen. Und dieses, ja, diese Infektion dann praktisch wird durch Geschlechtsverkehr dann weitergegeben, und die Handlung spielt dann irgendwie in so einem Hochhaus, wo natürlich mehrere Menschen, mehrere Parteien wohnen, und einer nach dem anderen infiziert sich, weil dann werden Sexorgien gefeiert und was weiß ich. Und es ist aber herrlich, es ist herrlich Terror, weil es auch richtig, richtig ein ungutes Gefühl während des Schauens beschert, weil er einfach so Punkt 1 eklig ist, wie man es von Cronenberg denn auch schon gewohnt ist. Und ja, irgendwie lässt der Film auch keine Hoffnung zu. Also es ist der pure Terror in diesem Hochhaus und einfach der absolute Wahnsinn, wie dann hier die, ja, wie Zombies die Leute durch die Gegend flitzen. Natürlich, das Absurde dann natürlich ist, dieser sexuelle Aspekt, das sorgt natürlich auch für ordentlichen Schauwert. Also es ist ein Horror, ein Body-Horror-Film, den man unbedingt mal gesehen haben muss. Ja.
Schöne Wahl. Also ich habe ihn erst letztes Jahr entdeckt, auch da das erste Mal gesehen, und kann nur zustimmen. Also der macht wirklich erstaunlich viel Laune und lässt einfach auch zeigen, was Cronenberg schon, obwohl es ja sein erster Spielfilm war, was dann, dass er wirklich guter Regisseur ist. Der hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, toller Film, ganz klar. Und ein denkwürdiges Finale. Das ist ja diese Orgie quasi, die in diesem Pool dann da stattfindet. Fand ich super. Und das ist auch so ein Film, da denkt man im ersten Moment, das klingt aber sehr trashig, ne? Und das ist, was ist denn das? Aber das ist er halt gar nicht, ne? Trotz dieser Prämisse, und dass das so ein sehr kostengünstiger Low-Budget-Film aus Kanada ist, ne? Das konnte Cronenberg einfach. Ich finde gerade diese 70er-Jahre-Filme von ihm, die noch so sehr günstig sind und so sehr independent, die sind teilweise saustark.
Übrigens sehr schön, dass wir mal nicht nur über Trash-Filme sprechen, sondern endlich auch mal gute Filme
miteinander durchgehen. Hier ein Film, der so ein bisschen diese Trash-Schublade geschubst werden könnte, wenn man ihn denn nicht kennt.
Jo, stimmt.
Mhm. Ja, aber
Jacko, was steht bei dir als erstes auf der Liste?
Ja, wie gesagt, chronologisch gehe ich vor. Dann habe ich hier den ältesten Film. Das ist ein Film der Hammer Studios, nämlich Haus des Grauens heißt der. Im Original Paranoid. Aus dem Jahr 1963, und Hammer Studios, das war ja bekannt für Christopher Lee, Peter Cushing in erster Linie, Dracula, Frankenstein etc. Und das ist aber so ein ganz anderer Film. Hier geht es im Prinzip, das ist eher so ein Psychothriller. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Teuflischen kennt, von Henri-Georges Clouzot aus den 50er Jahren. Ist auch ein Klassiker des Psychothrillers. Der Film geht in eine ähnliche Richtung. Also es geht im Prinzip um ein Geschwisterpaar, deren Eltern bei einem Unfall gestorben sind, und die leben jetzt in der Villa von denen, sind aber noch quasi, stehen kurz vor ihrem, ich glaube, 21. Geburtstag und können dann erst das Erbe antreten und werden quasi noch unter der Obhut der Tante stehen. Die und der Sohn treibt ein intrigantes Spiel, weil er seine Schwester in den Wahnsinn treiben will, um dann eben das Alleinerbe zu haben. Und das ist so die Prämisse, aber da passiert in diesem Haus noch ganz andere Sachen, dass eben auch der Sohn irgendwann glaubt, seinen Verstand zu verlieren, weil es eventuell in dem Haus vielleicht spukt oder irgendwelche anderen Sachen davor geben. Also mehr darf man eigentlich gar nicht verraten. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, und der hat mich, als ich den gesehen habe, voll umgehauen, weil ich mit sowas Cleverem gar nicht gerechnet habe. Also man denkt ja eher an diese, bei Hammer so an diese klassischen Monster- und Gruselfilme, die ich auch mag, aber die ja immer so ein bisschen schlicht gehalten sind. Und der Film ist A, fantastisch gefilmt, und B hat der so eine clevere Geschichte, die völlig überraschend ist und die sauspannend ist und mega atmosphärisch. Würde ich sagen, ist einer der besten Hammer-Filme, wenn nicht sogar der beste.
Okay. Es klingt so ein bisschen wie Wiegenlied für eine Leiche, den ich auch ziemlich ja, geil finde.
Ja, Wiegenlied für eine Leiche ist auch ähnlich. Das ist so eine Schublade. Die teuflischen Wiegenlied für eine Leiche, Haus des Grauens. Es gibt auch von Hammernoff der Satan mit den langen Wimpern, der ist auch sehr ähnlich. Hervorragender Film. Also wenn du Wiegenlied für eine Leiche magst, guck dir den mal unbedingt an.
Steht schon auf der Watchlist.
Jawohl. Hm.
Werde ich auch demnächst mal aus einer meiner Hammerboxen rausholen. Der ist da irgendwo mit drin. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja.
Ja, lohnt sich. Wie gesagt, okay. Mein persönliches Hammer-Highlight tatsächlich.
So, ihr fangt mit zwei Klassikern des Genres an. Ich fange mit einem Found Footage aus den frühen 2010ern an.
Oh, Found Footage, oh je.
Ja, ich mag das Genre auch nicht mehr. Ich hatte überlegt, welchen. Ich finde, ich habe jetzt zwei gute für mich entdeckt. Ich mag aber komischerweise Grave Encounters.
Doch, den mochte ich auch.
Wo eine Gruppe von, ja, es soll eine TV-Show gedreht werden in einem alten Asylum und die ganzen Protagonisten gehen davon aus, dass eben kein Spuk dort stattfindet, also alles gefaked ist und die stellen dann ihre Kameras auf, die rennen dann mit der Handkamera rum und später gibt's keine Ausgangstür mehr. Dieses Asylum wird größer und größer. Sie entdecken immer mehr Räume, wo eigentlich keine mehr sein dürften. Und sie stellen fest, dass es eben dort wirklich spukt. Und mein Problem mit Found Footage ist immer so ein bisschen, wieso filmen die weiter? Das geht mir ziemlich auf den Sack. Und bei dem Film kann ich es mir zumindest erklären, warum sie weiterfilmen. Das macht Sinn. Dann finde ich es ganz gut, dass man mit statischen Kameras arbeitet und mit den Handkameras. Und ich finde die Prämisse ziemlich cool. Also es wird zwar ausgereizt, es wird sehr, sehr viel mit Jumpscares gearbeitet, aber neben so einem Blair Witch Project als klassischen Found Footage Horror, finde ich, ist Grave Encounters einer der, wo es sich durchaus lohnt, dem Genre nochmal eine Chance zu geben, weil er ist nicht clever. Er ist auch nicht besonders intelligent, aber für das, was er sein will, macht er in meinen Augen durchaus Spaß.
Okay.
Ja. Ich habe den Film auch mal gesehen. Das ist ewig her. Das muss irgendwann sein, als der auf Blu-ray rausgekommen ist oder so. Und ich bin absolut kein Found Footage-Fan. Also wirklich gar nicht. Außer ein Blair Witch Project finde ich maximal mittelmäßig. Aber Grave Encounters hat mir damals tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, warum, aber aus meiner Erinnerung würde ich dir recht geben.
Ich kenne nicht. Kann dazu nichts sagen.
Ja. Aber interessante war, mit dem hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Ja, also wie gesagt, mein Ding ist eben, ich bin jetzt gar nicht so sehr draufgegangen, was jetzt so irgendwelche in meiner Meinung nach Klassiker sind oder so, sondern ich weiß so, dass dieser Film mich damals beschäftigt hat, dass ich den wirklich gut fand, obwohl ich ihn bei der ersten Sichtung abstrafen wollte. Kumpel kam zu mir und sagte, hier neuer Found Footage, wollen wir mal gucken. Und ich sag, lass mal. Wir haben ihn dann geguckt. Ich habe ihn mir dann selber für die Sammlung noch gekauft und muss einfach sagen, dass der relativ regelmäßig, also so alle 2-3 Jahre kriege ich da nochmal Bock drauf und ich würde lieber zu dem Found Footage greifen, als zu irgendwas anderem, was dann in die gleiche Kerbe schlägt. Ne? Und deswegen ist der bei mir auf der Liste gelandet. Carlo, was ist dein nächster Titel?
So, der nächste Titel bei mir wäre Pack der Wölfe. Pack der Wölfe von 2001 ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren ziemlich untergegangen. Die Handlung geht darüber, dass in den französischen Wäldern von Gévaudan eine Bestie wohl ihr Unwesen treibt. Keiner weiß, was das für eine Bestie ist. Ich sage jetzt auch nicht mehr dazu, man muss den Film sehen. Und es werden zwei Ermittler aus Paris damit beauftragt, dort diesen Fall mal zu untersuchen. Ist ein toller Mix aus Horror mit sehr viel Atmosphäre, großartig gefilmt, spielt im 17. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ja, ist auch mit viel Action gepaart. Es sind tatsächlich viel Action-Sequenzen dabei, aber es ist ein verdammt guter Mix. Der Film ist spannend bis zur letzten Minute und hat auch meiner Meinung nach ziemlich gute, gruselige Momente. Und ja, also es ist ein Film, der hat es echt verdient, wiederentdeckt zu werden, weil der scheint so wirklich nicht mehr groß in die Köpfe der heutigen Filmgeneration zu sein.
Und ich sag vollkommen zu Recht, ich mochte den gar nicht.
Okay.
Ich hab den im Kino gesehen und wollte den mögen. Und ich finde auch, dass er so ein, zwei wirklich geniale Szenen hat. Den ersten Angriff von der Bestie finde ich super. Und dann gibt's auch noch eine Szene, wie sich ein Angriff der Bestie im Auge von einer Zuseherin widerspiegelt. Sah auch wirklich geil aus. Ich finde den Film zu langatmig und er verliert zwischendurch komplett den Horroraspekt. Ich verstehe, warum man den gut findet. Der hat tolle Kostüme, gute Actionsequenzen, tolle Schauspieler. Mich hat er, warum auch immer, nicht gekriegt. Bin ich raus.
Okay.
Ich verstehe Carlo da eher. Ich habe den lange, lange nicht mehr gesehen. Ich fand den damals aber gut. Ich verstehe aber auch Kühne, weil das ist halt schon so eine in seiner Mischung ist er vielleicht gewöhnungsbedürftig in gewissen Punkten. Aber mich hat das damals auch fasziniert. Ich hätte den jetzt gar nicht so bei Horrorfilmen richtig reingeordnet. Es ist eher so für mich Historienfertig. Das ist ein bisschen wie der Hund von Baskerville in der französischen Variante irgendwie. Aber gerade deswegen auch eine interessante Wahl. Ich wollte auch eh nicht mal wieder gucken. Jetzt habe ich auch wieder Bock drauf.
Na dann.
Mhm. Danke dafür.
Bitte.
Ja, hey. Jacko, dein Nächster.
Ah, jetzt muss ich schon aussortieren, weißt du, jetzt gucke ich mal. Den nehme ich auf jeden Fall, den muss ich auch nehmen und den wollte ich, ja, jetzt fällt irgendein Film weg, den ich eigentlich machen wollte. Egal, ich nehme jetzt Der Mieter von Roman Polanski. Der Mieter von 1976. Ich meine, Roman Polanski ist ja nur relativ bekannt, aber ich glaube, das ist so ein Film von ihm, der nicht so oft Erwähnung findet und da frage ich mich ehrlich gesagt, warum, weil der ist sensationell. Das ist quasi, wenn man so will, der Abschluss seiner, ich sag mal, Mietshaus-Trilogie. Es gab ja Ekel, dann gab's Rosemary's Baby und eben Der Mieter. Und das sind alles Filme, die im Prinzip ähnliche Themen haben. Also Der Mieter, das ist auch ein Film, der komplett in Frankreich gedreht wurde, weil Polanski damals ja in den USA so ein paar Probleme hatte. okay. Nennen wir es mal so. Und er spielt auch selbst die Hauptrolle. Und er spielt halt einen Mann, der eine neue Wohnung bezieht in einem Mietshaushalt in Frankreich, in Paris, und übernimmt die Wohnung einer Frau, die sich vor kurzem dort aus dem Fenster gestürzt hat und jetzt auch noch im Koma liegt irgendwie. Und die Mitbewohner dieses Hauses nehmen ihn ehrlich gesagt sehr sonderbar auf. Also der Hauswart belästigt ihn dauernd und sagt, soll er doch bitte die Ruhestörung einstellt, obwohl er gar nichts macht. Also er wird da unterstellt, er wäre zu laut und keine Ahnung, die Nachbarn starren teilweise durch seine Fenster und beobachten ihn. Er fühlt sich von denen ausspioniert und dann geschehen noch so seltsame Sachen wie er hält einfach mal die Post seiner quasi Vormieterin, die noch im Koma liegt, und er im Lokal irgendwie unten wird ihm das Essen serviert, was normalerweise sie immer bestellt hat, und er hat irgendwann das Gefühl, dass ihn seine Nachbarn in den Wahnsinn treiben wollen. Das ist so ein Psychothriller, der auf eine sehr, sehr subtile Weise daherkommt und irgendwann so einen krassen Horroraspekt bekommt, weil man als Zuschauer auch gar nicht mehr weiß, was ist Wahn, was ist Wirklichkeit. Ist der Protagonist vielleicht einfach nur psychisch gestört oder ist das wirklich Teil eines teuflischen Spiels? Hat sich die Frau vielleicht deshalb aus dem Fenster gestürzt? Und der hat ein super krasses Ende, also was ich sehr mutig finde für die damalige Zeit, wo ich, als ich das zum ersten Mal gedacht habe, boah, das musst du auch erstmal bringen. Ein sensationeller Film. Und leider, wie gesagt, ist ein bisschen untergegangen irgendwie. Was vielleicht auch daran liegt, dass der teilweise so surreal und wild ist und dass der halt nicht so zugänglich ist, vielleicht wie ein Rosemary's Baby oder so. Aber meiner Meinung nach kein Deutsch schlechter.
Also okay, du hast mich überzeugt, ich habe ihn jetzt auf die Liste gesetzt.
Ja,
ich kannte den auch nicht.
Es gibt davon in Deutschland leider nur eine uralte Out-of-Print-DVD. Die habe ich mal auf einer Börse für 30 Euro gesehen und wollte mir nicht mitnehmen, weil es war mir zu teuer. Ich hoffe ja immer noch mal, dass da mal ein Blu-ray-Release kommt.
Ja, Also ich hab die UK Blu-ray, die hat sogar deutschen Ton. Nicht Blu-ray, DVD, Entschuldigung, Korrektur. Ich habe die DVD und die hat sogar einen deutschen Ton, ja.
Sehr gut, wert. Deutsche DVD hatte ich mal auf der Börse, 30 Euro war mir dafür zu viel.
Ja, der war ziemlich out of print in Deutschland. Aber ich kenne den und ich fand den auch ziemlich genial.
Mhm.
Ja, den müsst ihr mir mal echt wieder angucken.
Ja, ja, also jetzt gerade, wo auch dieser furchtbare Rosemary's Baby Prequel gerade auf Paramount läuft, passt das ja gerade. Okay.
Ich habe als nächstes eine Horror-Anthology von 2017 und zwar Ghost Stories. Drei Kurzfilme, die durch eine übergeordnete Rahmenhandlung über einen Forscher, der paranormalen Ereignissen nachgeht, verbunden werden. Was mir hier bei dem wirklich gut gefällt, ist, dass also zwei der drei Kurzgeschichten, die dort erzählt werden, finde ich absolut genial. Die dritte ist gut, funktioniert nicht ganz so gut. Aber das Ende, ohne zu spoilern, führt einfach oder schafft etwas, was die wenigsten Anthology-Filme schaffen. Und zwar, das passt alles zusammen. Selbst das Story-Konstrukt, in dem diese Kurzfilme dann noch gezeigt werden, gehört zusammen und weiß dann am Ende auch noch zu schockieren. Und ich weiß noch, wie ich damals den Film gesehen habe, mit dem Ende nicht gerechnet habe und bis heute eigentlich immer noch darüber überrascht bin, wie gut der funktioniert. Deswegen mein kleiner Tipp, ohne zu viel zu spoilern, Ghost Stories.
Okay, habe ich noch nie gesehen. Merke ich mir.
Ich habe davon auch noch nie was gehört, tatsächlich. Also das ist...
Nein?
Nee, gar nicht.
Funktioniert ganz gut. Also der ist... Also die erste Kurzgeschichte geht ausschließlich nur auf Atmosphäre, ist richtig toll. Über einen Nachtwächter, der, ja, so das Klassische, der arbeitet in der Fabrik und hört dann irgendwelche Geräusche und geht dem Ganzen danach. Wirklich super spannend gemacht. Die zweite mit so einem Monster, was man aber nicht so wirklich sieht. Und das dritte ist so eine Poltergeist-Geschichte und wirklich alles schön in so eine zusammenhängende Story reingepackt, wo man am Anfang noch glaubt, okay, gut, wie bei den meisten, dass es so ganz grobe Züge das nur hat. Und wenn dann eben das letzte Bild erscheint, sieht man, fuck, das passt alles zusammen.
Mhm. Klingt spannend.
Also das spielt, ja auch so. Spielt eben auch hier der Martin Freeman mit.
Mhm.
Ist ein englischer Film, glaube ich. Und hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht für die Prämisse, die dort aufgemacht wird.
Mhm. Ich finde ja so Anthology-Filme eigentlich mal ganz spannend vom Konzept, weil es ja sehr abwechslungsreich ist. Aber oft das Problem, dass viele nicht so gut sind. Aber da bin ich jetzt mal dezent interessiert.
Tu's.
Ja, werde ich.
Carlo, dein nächster.
Mein nächster ist jetzt ein, ja, eigentlich ziemlich bekannter Film, wahrscheinlich. Und ein großer Hollywood-Film auch. Und zwar Dracula von 1992 von Francis Ford Coppola. Das ist auch so ein Film, an den sich so keiner mehr wirklich erinnert, der auch irgendwie so in Listen und Gesprächen oder Podcasts, was man ja heutzutage auch immer zur Halloween-Zeit hört, sieht, einfach, also auch nicht groß angesprochen und nicht auftaucht. Und ich fand den immer, dass das eine ziemlich großartige Interpretation war von Bram Stokers Roman. Also zur Handlung muss ich jetzt nicht groß weiter was sagen, die dürfte ja jedem bekannt sein. Die Version von Francis Ford Coppola finde ich einfach, die ist so toll besetzt mit sämtlichen Schauspielern, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Winona Ryder. Klasse, jeder in seiner Rolle. Dann ist der optisch so opulent und düster und hat so tolle Bilder, hat eine modsmäßige starke Filmmusik, ist auch sehr atmosphärisch und unheimlich, finde ich. Also da fürchtet man sich wirklich von Graf Dracula, was ja in vielen Interpretationen nicht der Fall ist, wie ich finde. Aber hier Gary Oldman macht es wirklich stark. Der Film ist auch blutig, sogar stellenweise ziemlich blutig. Dann finde ich, hat er auch gut gesetzte Schockeffekte. Also er übertreibt es nicht damit, aber die wenigen, die da drin sind, die reißen schon mal einen, würde ich mal behaupten. Und das ist wirklich so ein Film, den müsste man sich häufiger anschauen. Ich habe selber ihn vielleicht jetzt 2-3 Mal gesehen. Ich würde den muss den jetzt vielleicht auch diesen Oktober mal wieder gucken. Ich habe da richtig Lust drauf und man sollte dem echt mal wieder eine Chance geben. Der hat es auch echt verdient, mal wieder sich auf die Netzhaut zu brennen.
Bin ich voll bei dir. Ich kenne aber auch Leute, die ihn nicht so mögen. Und dass der generell so ein bisschen. Ja, okay, dann lass mich erstmal meinen Take machen. Weil der ist ja ein bisschen umstritten, einfach weil der weicht ja auch schon stark vom Roman ab.
Ja.
Und macht ja schon einiges anders. Und gerade die Rolle von Graf Dracula wurde hier in der Darstellung so ein bisschen kritisiert. Ich mag das tatsächlich auch. Es ist nicht originalgetreu, aber ich finde, der hat so einen opernhaften Stil, weil so sehr opulent, so sehr ausufernd. Und ich finde, das hat total was. Also ich mag das auch. Also für Puristen ist es vielleicht eher so ein bisschen albern vielleicht, wie Gary Oldman das auch gibt. Aber ich mag das auch voll. Bin ich bei dir.
Also ich verstehe alles, was ihr sagt. Und ich würde den Film auch gerne mehr mögen. Mir hat aber die Inszenierung so gar nicht zugesagt. Und fast dieses Theaterhafte, was in manchen Szenen da stattfindet, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Wobei ich jetzt auch niemals sagen würde, dass es ein schlechter Film ist. Überhaupt nicht. Also ich sehe alle Qualitäten da drin. Und wollte auch eigentlich erst mit dir schimpfen, Carlo, als du gesagt hast, Bram Stokers Dracula. Hab aber drüber nachgedacht. Und du hast recht, irgendwie ist dieser Film aus der Wahrnehmung vieler, der ist ja irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Also ich finde, der macht so gar kein Thema mehr auf irgendwie.
Ja, stimmt, der wird kaum noch erwähnt, das ist richtig. Wo der damals dann relativ erfolgreich war.
Ja.
Ne? Und aber ja, gut, guck dir den Cast an, guck dir den Regisseur an. Da müsste eigentlich, der müsste doch eigentlich präsenter sein. Also deswegen finde ich gar nicht schlecht, dass der es in die Liste geschafft hat, muss ich zugeben.
Ja, finde ich auch. Überrascht mich auch im ersten Moment, aber passt eigentlich dann doch. Gut gemacht, Karl.
Gell.
Jacko, was steht bei dir als nächstes drauf?
Ja, und schon wieder muss ich aussortieren, aber ich nehme hundertprozentig diesen Film hier. Und zwar geht es um ein Kind zu töten. Kühle, freu dich schon mal. das war jetzt ein Insider. So, ein Kind zu töten ist ein spanischer Film aus dem Jahr auch 1976. Ich bin sehr 70er-lastig irgendwie in dieser Liste. Und es geht im Prinzip darum, ein Ehepaar ist im, ich glaube, das ist ein amerikanisches Ehepaar, ist in Spanien, Urlaub auch. Und fahren da zu so einer kleinen Insel und merken dort irgendwie, diese Insel ist sehr verlassen. Also irgendwie menschenleer fast. Einzig ein paar kleine Kinder, die da so rumlaufen und so ein bisschen schüchtern sich vor denen verstecken und auch weglaufen. Und dann erst danach stellen die irgendwie fest, diese Kinder haben scheinbar alle Erwachsenen auf dieser Insel getötet. Und es ist aber nicht so wie, sag ich mal, in Kinder des Zorns oder so, wo die dann da rumlaufen mit so einem bösen Gesichtsausdruck und die Machete schwingen, sondern die Kinder verhalten sich wirklich noch wie kleine Kinder. Also total niedlich und unschuldig, aber auf einmal gibt es dann irgendwie eine Szene, da hängt jemand aufgeknüpft irgendwo und die schlagen mit Knüppeln auf den einen wie aus so einer Pinata. Und das ist halt so völlig verstörend, weil das dieses Setting auch so krass ist. Weil das ist so ein totale Postkarten-Idylle, sonnenüberflutet. Du denkst, oh, da wäre ich jetzt aber auch gerade gerne. Und dann passieren da so grausame Dinge, ohne dass das so plakativ ins Schaufenster gehängt wird. Das ist ein extrem krasser Terrorfilm, sehr verstörend, sehr unangenehm, auch wieder hier ein sehr, sehr krasses Ende. Und auch so ein Ding, das musst du dich erstmal trauen. Gab es wohl auch mal ein US-Remake von, was ich nie gesehen habe, was auch ziemlich beschissen sein soll. Hat, glaube ich, auch sonst keiner gesehen. Und aber dieser Film ist sensationell. Also empfehle ich immer wieder an solchen Stellen, wenn es um Horrorfilm-Geheimtipps geht. Und er wäre auch, wenn wir jetzt sagen würden, ich liste mal meine Top 10, 20 Horrorfilme, wäre der wahrscheinlich auch irgendwie drin.
Okay.
Okay. Es steht schon lange bei mir auf der Liste und der Insider bezieht sich eigentlich darauf, dass du mir den ja noch schicken wolltest.
Ja, du kriegst den noch.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also klingt auf jeden Fall sehr gut.
Also ich würde auch mich interessieren, wie du den findest. Wie gesagt, das ist auch ein Film, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil das halt nicht so ein klassischer Jumpscare oder Gore-Horrorfilm ist, weil der sehr, sehr ungewöhnlich ist, auch wie der erzählt ist. Aber ich fand das, der hat mich wirklich, als ich den vor, ich glaube, den habe ich vor, boah, ich würde fast sagen, 20 Jahren das erste Mal gesehen, da habe ich echt gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Ist das krass? So, das macht er immer noch mit mir.
Hm. Okay, also ich habe den jetzt auch auf der Liste. Ich habe mir den ja bestellt jetzt letztens. ich werde mir den zeitnah angucken.
Ja, der hatte übrigens in Deutschland damals, als der rauskam, so einen ganz, ganz obskuren Titel. Da finde ich das jetzt raus. Wie hieß denn der? Ich glaube, tödlicher Alarm aus dem Weltraum oder so.
Ja.
Hat die deutsche Synchro dann wieder, weil das war denen zu krass, das Thema, oh, Kinder töten Erwachsene einfach so. Und dann hat man das so wieder so wild umsynchronisiert, wie damals mit The Hills Have Eyes, ne, beim Original, und hat das dann so irgendwie verklausuliert, dass eben angeblich UFOs den Kindern die Signale geben, dass sie das machen sollen. Das ist so völlig daneben halt wieder, ne? Das ist, ja, was damals in Deutschland abging, das passt auf keine Kuh aus.
Oh, war ja.
Ja.
Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich mich mit meinem nächsten Film schon wieder in den 2000ern bewege. Und zwar aus dem Jahr 2009 den Film Triangle, die Angst kommt in Wellen.
Ah ja.
Für die, die den Film nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob das schon Spoiler ist. Also eine Gruppe von Leuten hat einen Bootsunfall, das Boot geht unter und dann kommt ein Passagierdampfer auf sie zugefahren. Sie können sich auf diesem Passagierschiff retten und stellen fest, dass dort keine Menschen mehr sind. Und werden von einem Killer verfolgt. Und ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass alle Protagonisten umgebracht werden und die Hauptdarstellerin sich dann plötzlich wieder auf ihrem gesunkenen Boot wiederfindet und feststellt, dass sie in einer Zeitschleife gefangen ist und sie quasi den Mord auf dem Schiff immer und immer wieder erlebt. Spannend gemacht, sehr interessante Prämisse, ein hervorragendes Ende, welches mich damals wirklich aus dem Sitz gehauen hat. Ist nochmal so ein kleiner Slasher-Tipp. Bisschen Fantasy mit Zeitreise-Thematik. Kennt nicht jeder und hat natürlich auch mit dem Boot ein tolles Setting, was da geboten wird. Also ich habe jetzt vor kurzem diesen neuen The Hunting of Queen Mary oder wie der heißt geguckt. Furchtbar scheiße. Dann lieber wirklich Triangle. Da wird die Kulisse auch genutzt, dass das funktioniert und ist für mich so eine kleine, ja, wahrscheinlich eher Slasher-Perle, die wenigsten auf dem Schirm haben. Aber welche ich nicht wirklich jedem empfehlen kann.
Ja, ich habe den auch in meiner Sammlung, aber ich habe den lange, lange nicht mehr gesehen. Aber mir ging es damals bei der Erstsichtung, ich habe den aus der Videothek damals ausgeliehen, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich war sehr überrascht, was das ist und mir hat das sehr gut gefallen. Aber jetzt bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr geguckt. Müsste ich nochmal überprüfen, wie der mir heute gefällt.
Ich kenne den gar nicht, ich werde mir den gleich mal vormerken.
So. Okay. Carlo, was ist dein nächster?
Mein nächster, ja, ist wieder eher wegen so ein Science-Fiction-Horror der spaßigen Art, aber er kann durchaus erschreckend sein, und zwar aus dem Hause Canon Films Invaders from Mars von Toby Huber. Der ist ja jetzt bekanntlich ein Remake der Invaders from Mars aus den 80ern, der ist von 1986, es gab ja 1953 das Original. Ist in etwa stellenweise gleich wie das Original, hier und da natürlich etwas abgeändert, aber die Handlung kurz, es landen eines Nachts merkwürdige Lichter auf irgendeinem Feld, ein kleiner Junge beobachtet dies und keiner mag ihn glauben und es fängt an in der Stadt, dass sich dieser Kleinstadt, das ist eine amerikanische Kleinstadt, dass sich die Bewohner alle merkwürdig verhalten. Zwar äußerlich sind sie Menschen, aber innerlich scheinen sie sich völlig verändert zu haben. Also so die klassische Körperfresser-Story. Was ich ganz stark an dem Film finde, sind diese ganzen mechanischen Puppen, diese Außerirdischen, diese Marsianer, die schauen richtig creepy aus und es gibt da mehrere Sorten von Marsianern, also es sind nicht immer dieselben Viecher, die da durchs Bild laufen, es gibt da immer abgeänderte Versionen, die da aus diesen Untertassen irgendwie rauskommen, ist total also creepy, wirklich. Ich habe den ja als Kind einmal gesehen, ich kann mich erinnern, ich hatte da Mordsangst. Und auch die Leute, die sich alle merkwürdig verhalten, das ist auch ziemlich gruselig. Also das mag ich auch ziemlich an diesem Film. Und so ist er halt dann, ja, ne, ein guter Canon-Film, wie man es kennt, aus dem Hause Canon. Wenn abgespaced, ordentlich viel Schauwert. Der geht auf dieser Goonies Welle mit aus den 80ern, weil ja die Hauptdarsteller die Kinder sind. Und ja, der macht richtig Spaß und hat wirklich tolle Effekte und ist, wie gesagt, richtig schön creepy.
Der ist das der, wo die Marsianer so aussehen wie haarige Eier?
Ja, wenn du das so nennen magst.
Ja, haarige Eier würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, klar, die sind so oval, oder? Die sind
so, ja, so sehr rund und groß und
ja. Ja. Aber den habe ich als Kind gesehen, ja.
Ja, die gucken mehr dem Crank aus den Turtles ähnlich. So gucken die
ja. Ja. So und vor allem, da gibt es auch so eine Art Mother Brain. Also
ja, also es gibt da unterschiedliche Marsianer. Und das, das sind richtig schöne Effekte. Also ich glaube, auch viele haben den gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Das Witzige ist, ich habe jetzt vor kurzem mit Thomas und Ding Dong für Watch the Skies beide Filme besprochen, also Original und Remake in Version von Mars. Ist nur noch nicht online.
Ja, doch.
Deswegen bin ich da ganz gut in der Materie drin.
Ja. Ja,
und es ist der Film, wo Oscar-Preisträger Louis Fletcher einen Frosch frisst.
Boah, wie viele Jahre habe ich den denn schon nicht mehr gesehen?
Also, ich mag den auch. Das ist ein sehr sympathischer Film. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ich werde da demnächst ja sehr viel darüber erzählen. Aber ich mag den auch.
Ja, also Kühne,
ja, muss ich mir nochmal angucken.
Guck dir wieder an, weil Kinder kann der durchaus verstören. Also
ja, aber das ist so, da greife ich jetzt mal vorweg, was wir so im Podcast sagen. Ich finde das so ein typischer Fall aus den 80ern. Die haben so eine ganz eigene Art gehabt, dass es so eine Mischung ist aus Filmen, die eigentlich Kinder total ansprechen müssten, aber für Kinder eigentlich viel zu gruselig sind. Das gab es in den 80ern häufiger. Mhm. Invasion von Mars, Lost Boys, Werwolf von Tucker Mills, das ist immer so, für wen ist dieser Film gemacht? Aber sie sind alle geil.
Ja. Monster ja. Busters auch.
Monster Busters, ja, der ist aber doch eher für Kinder, denke ich. Aber auch da, der hat ja Elemente drin. Also man konnte sich damals nicht so ganz entscheiden, wer die Zielgruppe ist, ne?
Ja.
Ja, Mist, jetzt muss ich eventuell doch noch einen mit reinnehmen. Wobei ich gar nicht weiß, wie da der jetzt super da reinpassen würde. Aber ich weiß gar nicht, ob der wirklich so unbekannt ist. Aber ich sehe ihn irgendwie nirgendwo. Jacob, mach erstmal weiter. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt als nächstes nehme.
Ja, ich habe auch hin und her überlegt. Und da ich jetzt nicht schon wieder einen Film aus den 70ern nehmen will, schmeiße ich den raus und nehme mal einen Film aus den 80ern. Und zwar den Film Wolfen aus dem Jahr 1981. Das ist ein, ich will gar nicht sagen Werwolf-Film, weil das stimmt nicht so richtig. Also es geht im Prinzip, das spielt in New York, also wirklich in der großen Stadt. Und dort wird die Leiche eines Bauunternehmers und seiner Familie, glaube ich, gefunden und wüst zugerichtet, als wenn sie von Tieren ermordet worden wären. Und ein Polizist nimmt halt die Ermittlungen auf. Und das führt ihn irgendwie in die Bronx dieser Ermittlungen und zu einem, ja, Volk von, darf man noch Indianern sagen? Darf man nicht, ne? Von amerikanischen Ureinwohnern.
Native Americans, glaube ich, oder?
Native Americans, die scheinbar einem Kult angehören und sich in Wölfe verwandeln können. Und das Ganze ist so eine Mischung aus Krimi, aus Horrorfilm, aber hat auch so ein bisschen, tatsächlich auch so einen Sozialdrama-Aspekt, weil, um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, die haben nicht umsonst diesen Bauunternehmer ermordet, weil der die quasi aus ihrem ja, aus ihrem Wohnraum verdrängen. Du hast so ein bisschen so Candyman-Vibes. Der erste Candyman hat ja auch so ganz leichte Sozialkritik, so Ghettoisierung damit drin. Und das macht Wolfen auch. Und das ist ein ziemlich cooler Film, den, glaube ich, kaum jemand kennt. Gerade weil diese Mischung so extravagant ist. Und ich mag generell Werwolf-Filme, auch wenn das hier nicht direkt Werwölfe sind. Und ich finde, es gibt viel zu wenig gute Werwolf-Filme. Und der zieht da mit rein.
Ja, gebe ich da recht. Ich mag den auch sehr.
Noch nicht gesehen, steht aber schon länger auf der Liste tatsächlich.
Ah, sehr schön. Ja.
Ja. Ach, was nehme ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich habe jetzt tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, noch 7 hier stehen. ich glaube, ich nehme einfach mal einen guten alten Slasher aus der zweiten Reihe und entscheide mich für einen meiner Lieblingsslasher, den alten My Bloody Valentine.
Ja, schön.
Heutzutage, man denkt natürlich an Halloween, man hört überall Retrospektiven über Freitag der 13. Die neueren Slasher, Scream und alles, was dann in den 2000er kam. Man kennt wahrscheinlich eher sogar noch das Remake mit My Bloody Valentine 3D, aber ich glaube, die wenigsten haben wirklich den alten My Bloody Valentine gesehen, wo ein Killer in einem Bergarbeiter-Outfit Jugendliche in einer Mine verfolgt. Wirklich einer für mich meiner absoluten Lieblingsslasher, weil er eine sehr, sehr gute Härte hat. Besonders die Uncut-Fassung ist da zu empfehlen. Kompromisslos, ohne viel Schnickschnack. Es muss nicht viel erklärt werden. Und ich hasse es ja in Slashern, wenn die Bösen zum Schluss sich dahinstellen und noch groß erzählen, warum, wieso, weshalb. Und hier ist es einfach so, ach so, das ist der Grund. Ja, das ist der Grund. Ja, okay, das passt dann. Und das ist in einer Minute abgehandelt. Wunderbar, herrlich, schön. Ein sehr, sehr schnörkelloser Slasher. Sollte man sich ruhig mal geben und nachholen. Aber eben leider Gottes eher ein Slasher aus der zweiten Reihe, würde ich mal behaupten.
Ja, ist es aber auch. Also so fair muss man sein, aber ich mag den auch, gerade weil der so, wie du schon sagst, so schnörkellos ist, so unkompliziert. Und der ist ja auch sackhart, also aus heutiger Sicht auch noch, meine Herren. Und das Setting ist auch geil. Ne?
Das ist Setting ist geil.
Ja.
Die Kills, also wie da sind Dinger dabei, die sind so kreativ. Anstatt jetzt bei Scream, wenn da immer mit einem Messer rumgerannt wird, ich glaube, jeder Kill in My Bloody Valentine ist anders. Von ich pack den Kopf in kochendes Wasser über, ach guck mal, einen Duschkopf, den spieß ich da, da spieß ich jemanden dran auf, über eine Spitzhacke in den Kopf rein. Also da ist so viel Tolles und so viele Ideen mit da drin. Toll, wirklich einer meiner Liebsten tatsächlich.
Ja, stumpf, aber geil. So,
genau, das trifft's. Der ist nicht intelligent, der hat keinen Subtext, der hat keine zweite Ebene. Das ist ein Slasher allererster Kajüte mit wirklich tollen Effekten. Ich glaube, ein kanadischer Slasher.
Ist ein kanadischer,
Und wie gesagt, dafür, dass er da nicht aus Hollywood kam, sieht das wirklich fantastisch aus. Also kann ich nur jedem mal nahelegen.
Und viel besser als das Remake.
Ja, gut. Mhm.
Also ich mag den auch, gebe ich euch recht. Gute Wahl.
So, Carlo, hast du einen letzten Tipp für uns?
Last one. Ja, habe ich. Und zwar, den wird überhaupt kein Mensch mehr kennen. Ein Film von 2009 und zwar mit Kevin Costner. The New Daughter. Geht darum, dass Kevin Costner mit seinen beiden Kindern, also nach einer Scheidung, aufs Land zieht. Also es ist eher doch dann mehr so eine kleine amerikanische Stadt. Und hat dann so eine Farm nahe eines Waldes. Und in diesem Wald ist ein seltsamer Hügel. Und seine Tochter findet diesen Hügel und geht dort eines Tages natürlich auch mal näher ran und kehrt dann zurück in die Farm und ist aber seitdem merkwürdig verändert. Und es scheint dann tatsächlich da draußen so was, irgendwas, eine Art, was Böses zu geben. Und es ist dann tatsächlich, ich hoffe, ich verrate damit nicht zu viel, weil der Trailer, glaube ich, damals das nicht so angedeutet hat, aber ich sag's jetzt einfach mal, Es wird ein richtig schönes Creature-Feature.
Mhm. Ach, jetzt fällt mir gerade noch einer ein.
Ja, ja. Also, und das Tolle hier ist, also erstmal großer Kevin Costner-Fan, Kevin Costner ein Horrorfilm, ganz toll, hat man ja so gut wie nie. Dann schraubt dieser Film enorm an der Spannungsschraube von Anfang bis zum Ende. Diese Atmosphäre, dieser Wald und diese kleine Ranch, hat so eine ganz tolle Atmosphäre, die ich immer sehr liebe, wenn du dann ringsum die Wälder hast und dann bloß das Haus. Und wenn dann so langsam sich zeigt, was denn da tatsächlich in diesem Hügel ist und es dann immer mehr Richtung Showdown geht. Also es fand eine wunderbare Spannung, eine gruselige Atmosphäre. Es ist dann wirklich ein Survival-Horror am Schluss und ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ich habe es noch richtig auf dem Schirm, aber ich denke ja, weil es mich ja eben so fasziniert hat. Der hat ein richtig böses Ende. Also man kann sich da gerne überraschen lassen. Und er geht auch gar nicht so sehr mit Jumpscares komplett durch die ganze Laufzeit. Also sehr atmosphärischer Horror und baut halt die Angst eben durch sein Setting und mit Sounddesign und alles auf. Und den scheint kein Mensch 2009 registriert zu haben und jetzt ist er völlig verschwunden. Also ist auch ein Regiedebüt gewesen vom spanischen Filmemacher. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Der hieß Luis Berdio oder so in etwa. Ich habe ehrlich gesagt nach dem Film auch nichts mehr von ihm groß gesehen. Ich müsste da mal echt wieder recherchieren, was der dann noch im Nachhinein gemacht hat. Aber den sollte man echt mal gucken. Das ist wirklich eine feine Sache, der Film.
Davon habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Aber komisch, gerade wenn Kevin Costner mitspielt, meint man, der müsste einem ja mal irgendwie, zumindest dass man davon mal gehört hat. Aber ja, spannend. Also werde ich mich auf jeden Fall die Suche machen.
Ja,
ja, also lohnt sich. Die Thematik klingt ja so ein bisschen. Ja, nee, mir ist gerade ein Film gekommen, der glaube ich vor 2 oder 3 Jahren kam, A Hole in the Ground, der dem Ganzen sehr ähnlich klingt und den fand ich damals auch ziemlich geil. Hätte eigentlich auch ganz gut in die Liste reingepasst.
Oh, den mochte ich nicht. Den mochte ich gar
nicht.
Nee. Aber gut, um den geht's ja nicht.
Nee, aber genau. Diesen
New Daughter, den merke ich mir mal vor.
Jacko, was hast du noch?
Ja, mein letzter Pick ist ein Film aus dem Jahr 1999. Also wird ein bisschen moderner. Das ist auch schon 25 Jahre her. Ich habe mir den damals aus der Videothek ausgeliehen und war hellauf begeistert, was das denn für ein Film ist und warum der hier nur in der Videothek rumsteht. Und der war aber auch dann indiziert eine Zeit lang. Inzwischen kann man den aber ganz wieder frei kaufen. Und es geht um Ravenous, Friss oder Stirb. Ein Film, den ich wirklich für eine absolut unterschätzte Perle halte. Es spielt im, ich glaube, 19. Jahrhundert, also Zeit mexikanisch-amerikanischer Krieg. Und Guy Pearce spielt hier die Hauptrolle, auch ein großer Star, der, es ist mal wegen Feigheit an der Front, er hat sich totgestellt quasi, verdammt wird, mehr oder weniger von der amerikanischen Armee, wird in so ein Fort irgendwo in der Sierra Nevada strafversetzt, wo auch echt so die Ausgestoßenen des Militärs sitzen. Also alles so Leute, die so Fehlverhalten an den Tag gelegt haben und jetzt quasi dahin strafversetzt werden und da ihren Alltag frisst. Da ist nur so eine Handvoll Soldaten, alles so Außenseiter und Loser mehr oder weniger. Und es herrscht ein sehr tiefer, karger Winter und dann taucht da eines Tages ein fast erfrorener und fast verhungerter Mann auf, den sie erstmal wieder mühselig aufpäppeln. Der wird gespielt von Robert Carlyle, also auch ein ziemlich guter Schauspieler. Und der erzählte quasi die Geschichte, dass er mit einem Track unterwegs war in den Westen und ja, die mussten sich dann von dem Schneesturm in eine Höhle flüchten und mussten da wochenlang aushalten. Und als denen dann die Lebensmittel ausgingen, haben sie erst angefangen, die Toten zu essen. Und irgendwann war halt keiner mehr tot, aber sie hatten trotzdem Hunger. Und er hat es dann aus dem Staub gemacht, bevor er der Nächste ist, der irgendwie über dem Lagerfeuer hängt. Und diese Soldaten machen sich auf in einem Rettungstrupp, um eben eventuell Überlebende noch zu finden. Und viel mehr will ich auch nicht verraten, weil da passiert noch so, so viel mehr. Und dieser Film ist, ich finde, der ist absolut grandios. Der hat ein Knaller-Setting, der hat einen geilen Cast, der hat eine richtig gute Geschichte, der ist unglaublich fies. Also, der hat auch einen pechschwarzen Humor. Ein geiles Finale. Das stimmt. Der hat eine Musik, die ist sensationell. Der hat einen Score, der ist der Hammer. Und der ist von einer Frau inszeniert. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich für solche Filme, weil der ist auch teilweise bockhart. Ja, wer den nicht kennt, kann ich jedem empfehlen. Eine Art Horror-Western, aber mit ganz, ganz fiesem Humor und wirklich super Setting, geile Darsteller, geile Musik, da passt alles.
Ja, den habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn, ist noch gar nicht so lange her, das erste Mal gesehen, fand ihn da, hat mir gar nicht gefallen, also insbesondere die Musik. Habe ihm dann aber nochmal eine Chance gegeben. Ja, ich fand, die passte überhaupt gar nicht. Die war so arklimatisch zu dem, was ich da sehe. Und ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, meine Kinder. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ihn dann ein zweites Mal gesehen und hat sich quasi rehabilitiert. Also ich mochte den dann doch sehr gerne. Ich glaube, ich bin mit der falschen Voraussetzung dran gegangen. Und wie gesagt, bei der Zweitsichtung kann ich nachvollziehen, ist ein guter Film. Der macht eigentlich gar keine Laune. danach hat man keine gute Laune.
Ja, man hat auf jeden Fall keinen Hunger mehr im Normalfall. Man kann Appetit sagen. Was
man oder, ja, oder man mag Steaks braten.
Ja, blutig dann, ne? Ja, der Englisch.
Jetzt, mein letzter Film ist, jetzt begebe ich mich mal in die früheren Jahre, und zwar von 1987. Ein Film von Großmeister John Carpenter, welcher in meinen Augen immer vergessen wird, und zwar Die Fürsten der Dunkelheit. Ich bin mir nicht sicher, also in meiner Top 5 werden wahrscheinlich 1 bis 2 Carpenter-Filme mit The Thing und Halloween, und selbstverständlich hat Fürsten der Dunkelheit nicht diese Qualität, aber die Story rund um Wissenschaftler, die mit Theologen in einer alten Kirche sind und dort vermuten, dass sich der Satan in einer Flüssigkeit dort im Keller befindet, nimmt so Spannung auf. Später werden die Leute dann von dieser Flüssigkeit besessen, infizieren sich gegenseitig. Die Morde sind relativ kreativ. Ich finde die Atmosphäre toll. Ich mag alles daran. Der Soundtrack ist bombastisch gut.
Ja.
Und ist für mich einer der Carpenter-Filme, die ich am konsumierbarsten finde. So für The Thing und Halloween muss ich mir so ein bisschen die Ruhe nehmen. Ich will mich komplett drauf einlassen. Und bei Fürst der Dunkelheit sage ich, ach, ich möchte jetzt einfach 90 Minuten einfach eine gute Zeit haben, lege ich mir rein. Der guckt sich so weg. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er bei den vielen, vielen guten und tollen Filmen, die Carpenter gemacht hat, immer so ein bisschen untergeht, und in meinen Augen hat er etwas mehr Liebe verdient, als er tatsächlich momentan bekommt.
Es ist ein sehr wilder Ritt, die Fürsten der Dunkelheit. Ich mag den aber auch tatsächlich sehr gerne. Ich kann halt schon verstehen, dass der nicht in einem Atemzug mit so, sag ich mal, seinen Top 5 Filmen oder so genannt wird, also seinen ersten. Aber der ist schon cool. Also das hat so leicht, will ich sagen, Edeltrash. Es ist schon eine sehr wilde Geschichte, was da abgeht. Aber ich mag das auch total gerne.
Also ich liebe den auch. Ich mag den echt auch sehr, sehr gerne.
Ich meine, der hat einfach das Problem, von Carpenter selbst zu sein. So, wenn ich ihm Filme wie The Fog, The Thing, Halloween, Assault, die Klapperschlange habe. Also wenn das eben erst die zweite Garde ist, dann muss man sich einfach mal überlegen, wie gut dieser Mann tatsächlich war bei dem, was er da gemacht hat.
Das sind ja diese berüchtigten 5 Filme. So, das sind alles Meisterwerke, da kommt er halt nicht ran. So, aber kommt auch kein Carpenter-Film mehr nach The Thing ran. Und da zählt Fürst der Dunkelheit zu seinen besseren. Auf jeden Fall.
Ja, also ich verstehe jeden, dem das alles ein bisschen zu abgefahren und zu wild ist. Aber ich lasse mich wirklich jedes Mal von der Atmosphäre einfach so mitziehen. Der Score geht los und hört ja überhaupt mal auf in diesem Film. Ich habe keine Ahnung. Es ist, ist auch mein Lieblingsscore tatsächlich von Carpenter. Und ich habe ganz, ganz große Liebe für den. Und ich finde es einfach schade, dass der nirgendwo auftaucht. Und deswegen musste er dann doch hier dann auch nochmal genannt werden.
Oh, dann möchte ich an der Stelle ganz schnell auch noch einen Film erwähnen, weil der könnte dir auch gefallen. Kennst du The Church von 1989?
Steht bei mir auf der Liste, habe ich noch nicht gesehen.
Ist ein italienischer Film. Ich will nicht sagen, dass das sehr stark von Die Fürsten der Dunkelheit beeinflusst ist. Der kam dann 2 Jahre später, ist eine sehr ähnliche Geschichte und geht auch ähnlich wild ab. Also der könnte dir auch gefallen.
Ich will mal einen Vorschlag machen. Wenn die Zuhörer da Bock drauf haben und ihr da auch Bock zu habt, können wir das gerne nochmal machen, weil meine Liste ist noch lang. Auch gerade bei unserem Gespräch ist mir wieder aufgefallen, was da eigentlich noch so zu, was da noch reingehören könnte, was auch nochmal irgendwie Erwähnung finden sollte. Also wenn ihr beide Bock habt und wenn die Zuhörer da Bock drauf haben, will ich gar nicht ausschließen, ob wir das Ganze nicht irgendwann nochmal machen.
Na gern.
Ausschließen sollte man das sowieso nicht. Ne? Also von daher immer gerne.
Ja.
Okay, ja. Ich hoffe mal, dass die Zuhörer ein paar Tipps mitnehmen können, dass wir die schaurige Oktoberzeit damit etwas versüßen können und dem einen oder anderen vielleicht nochmal einen Film aufzeigen konnten, den er vielleicht im Horrorgenre noch nicht kennt. Und entschuldige mich natürlich bei allen Horrorfreaks, die sagen, sag mal, die Filme sind doch allseits bekannt, die sollte jeder gute Mensch in seiner Sammlung haben. Sorry, wir reden auch über mit Leuten, die nicht zwangsläufig in der Horrorbubble unterwegs sind, also habt Erbarmen. Ihr beiden, es war mir eine Freude, mit euch zu casten. Mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet Movie Break und die Movie Break Podcasts überall, wo es Likes gibt. Lasst gerne mal eins da. Warum? Weil wir es verdient haben. Und sage bis zum nächsten Mal. Und danach darf sich Carlo verabschieden und die letzten Worte gebühren heute dem lieben Jacko. Bis dann. Tschüss.
Ja, also mir hat das heute einmal wieder sehr viel Spaß gemacht, weil wir mal was anders gemacht haben. Gerne wieder, meine beiden Herren hier. Und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer da Gefallen dran finden, wenn wir mal was anders machen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit im Herbst und viel Spaß mit den Horrorfilmen während der gruseligen Oktoberzeit. Ciao, ciao.
Ja, es war mir eine sehr große Freude, mal über Filme zu reden, die ich mag. Kommt ja auch nicht so oft vor hier, ne? Damit die Leute auch mal wissen, wir mögen auch Filme. Wir gucken das nicht nur, um uns nur abzuhaten irgendwie. Vielen lieben Dank an euch und an alle Zuhörer. Happy Halloween oder wie man in Niedersachsen sagt, einen schönen Reformationstag. Und bis dann.